Hallo und herzlich willkommen zu Verdichtet. Eine Stunde verdichtetes Wissen mit Prop rund um Substanzen, Konsum und Hilfsangeboten.
Verdichtet.
Wir freuen uns auf euch und eine Sendung über Substanzen, Konsum, Risiken und alle anderen Themen, die damit zusammenhängen. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer sind wir und wer ist eigentlich Prop?
Wir, das sind Theresa,
Christiane
und Philipp.
Und wir arbeiten alle bei Prop. Prop ist ein Verein in der Sucht- und Jugendhilfe mit über 20 Einrichtungen in und um München. Wir unterstützen Menschen bei den Themen Konsum und Sucht. Wir ermöglichen Angebote von der Überlebenshilfe, Beratung, Therapie bis hin zur Nachbehandlung.
Ich bin Michaela und arbeite bei Fred München. Und wenn ich Crack höre, dann denke ich an eine absolut gefährliche Droge und an körperlichen Verfall.
Ich bin Sophie, ich arbeite im M37 im betreuten Einzelwohn- und in therapeutischen Wohngemeinschaften. Und wenn ich an Crack denke, denke ich an eine Droge, die immer sichtbarer wird.
Hallo und herzlich willkommen bei Verdichtet. Unser heutiges Thema ist ja Crack. Und für Crack habe ich mir einen absoluten Experten eingeladen, den Andi.
Servus Philipp.
Schön, dass du da bist und vielen Dank. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und uns erzählen, was du so machst beruflich.
Hi, also ich bin der Andi Berger. Ich arbeite seit mittlerweile über 13 Jahren im Drogennotdienst München. Wir sind eine sehr große Einrichtung der niedrigschwelligen Suchthilfe. Wir sind in der Landwehrstraße 43 und daher auch bekannt als das L bzw. das L43. Genau, dort in der Einrichtung sind wir dreigliedrig. Wir haben einen Kontaktladen, ein Beratungsbüro und eine Notschlafstelle, wo ich in allen drei Gliedern arbeite.
Okay, danke, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Ich habe dich eingeladen zum Thema Crack. Ich kenne ja Crack eigentlich nur aus Filmen irgendwie und vielleicht aus Frankfurt. Seit wann und warum ist denn Crack ein Thema in München?
Also das Warum ist relativ schwierig zu beantworten, das seit wann kann ich schon mal besser eingrenzen. Und zwar, das ist relativ spannend, denn wir im L haben beobachtet, dass die ganze Crack-Schose so circa in der Pandemie begonnen hat. Und zwar so, ich würde mal sagen, Mitte bis Ende 2020 und so die ersten wirklich vielen Fälle, dass Leute uns auf Crack oder Crack-Konsumutensilien angesprochen haben, ist in der Zeit von 2021. Und seit den Jahren 2022, 2023 ist es so, dass Crack eigentlich zu unserem Alltag gehört.
Okay, das heißt, ihr merkt, dass die Menschen, die zu euch kommen, konsumieren, also Crack konsumieren, daran, dass sie mit euch ins Gespräch gehen, dass sie Utensilien für den Konsum einfordern oder woran genau merkt ihr denn, dass die Menschen...
Ganz genau, also wir sprechen natürlich sehr viel mit unserer Klientel und es hat sich eben geändert, dass bis in den Jahren, als ich angefangen habe im L43, war das überhaupt gar kein Thema. Da war Crack nicht wirklich verfügbar. Es hat immer geheißen, Crack ist ein Phänomen aus Frankfurt. Jetzt allerdings ist es so, dass Klienten, die zu uns in die Einrichtung kommen, explizit nach Konsumutensilien für Crack-Konsum eben fragen. Denn um Crack zu konsumieren, braucht man nicht wie bei Heroin oder anderen intravenös zu konsumierenden Drogen Spritzen, sondern Crack raucht man nämlich. Da braucht man eigene Pfeifen dafür. Und die haben wir jetzt mittlerweile auch im Angebot bei uns im L43. Und so als kleiner Gradmesser, davon verkaufen wir mittlerweile über 200 Stück im Monat.
Ja, das ist natürlich eine ganze Menge. Und was genau ist Crack? Kannst du uns erklären, wie das hergestellt wird und vielleicht vor allem, was das macht mit den Menschen? Also warum konsumieren Menschen gerne Crack?
Crack ist im Endeffekt die rauchbar gemachte Variante von Kokain. Da nimmt man, jetzt gehen wir so ein bisschen in die Chemik rein, da nimmt man das Kokainhydrochlorid und kocht es zusammen mit Natron, also mit Backpulver auf. Und dabei entstehen dann diese sogenannten Crack Rocks oder auf Deutsch eben Steine. Und die packt man sich in eine extra dafür designte Pfeife rein, zündet es an, inhaliert den ganzen Stoff und wird davon innerhalb von kürzester Zeit sehr, 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 sehr stimuliert. Bedeutet, Crack ist eigentlich eines der stärksten Stimulanzien, das wir kennen. Die Leute werden sehr euphorisch und es unterdrückt alle möglichen eigentlichen Schutzmechanismen des Körpers. Bedeutet, du musst nicht mehr schlafen, dein Appetit geht runter, du möchtest nichts mehr essen, du bist eigentlich den ganzen Tag agitiert und sehr auf Sendung, sagen die meisten, oder halt sehr dicht oder weggeschossen. Allerdings ist die Krux an der Geschichte, dass Crack sehr schnell anflutet und genauso schnell allerdings auch wieder abflutet. Also der Rausch ist schon nach 15 bis 20 Minuten vorbei und dann beginnt beim Crack eben das Craving, was so bedeutet, man hat diesen unbändigen Wunsch, die Substanz wieder nachzulegen oder wieder zu konsumieren und damit wieder den Rausch zu erreichen, den man 20 Minuten vorher gehabt hat. Was dann wirklich zu einer enormen Belastung für den Körper führt, weil wenn man dem Körper anschafft, dass er die ganze Zeit wach ist, geht es irgendwann sowohl auf unser Herz als auch auf unser Hirn.
Das habe ich also richtig verstanden, dass es, weil du so viele sehr gesagt hast, das ist ein starkes, aufputschendes Mittel?
Ganz genau, es ist ein Stimulanz. Es befiehlt dem Körper, dass er wach bleibt, dass er funktioniert und dass er ja, sehr agitiert ist. Und das steht konträr zu dem, was andere Drogen wie zum Beispiel Heroin oder Beruhigungstabletten, das ist eine ganz andere Wirkung. Und das ist für uns eigentlich relativ neu im Drogennotdienst, denn unsere Hauptklientel ist doch eher auf sedierenden Drogen.
Und was gibt es da für Nebenwirkungen? Also ich habe gelesen, dass Crack sehr schnell abhängig macht.
Ja, das Abhängigkeitspotenzial von Crack ist enorm, vor allen Dingen die psychische Abhängigkeit. Im Englischen nennt man das ganz gerne Chasing the Dragon. Also es wird beschrieben von Konsumierenden, dass wohl der erste Rausch der allerintensivste ist. Und man hätte dann immer den Drang, diesem ersten Rausch hinterher zu hecheln. Und daher kommt die extrem starke psychische Abhängigkeitskomponente. Eine körperliche Abhängigkeit ist auch mit dabei, aber beim Crack-Konsum wird eher die psychische Abhängigkeit in den Vordergrund gestellt von Konsumierenden.
Und wie begegnet ihr den Menschen, wenn die dann sowohl, wenn sie so weit oben fliegen, ja, du hast ja so gesagt, dass es die total nach oben putscht, stimuliert, als auch natürlich, wie arbeitet ihr dann mit den Klienten, die dieses starke Verlangen haben, wenn die runtergekommen sind, wenn sie eben sich schlecht fühlen?
Relativ schwierig, denn die Klienten, die Crack konsumieren, sind schwer greifbar. Also wir kriegen zum Teil wenig davon mit, denn der Konsum darf natürlich nicht bei uns stattfinden, sondern findet irgendwo außerhalb der Einrichtung statt. Das heißt, den Peak, wie man immer so gerne sagt, vom Highsein, den kriegen wir in der Einrichtung selten mit. Also wir kriegen eher den entzügigen Zustand mit, wenn Leute an der Tür stehen und es ihnen gar nicht schnell genug gehen kann, unbedingt jetzt sofort eine Crackpfeife erhalten zu können von uns, weil der Konsum im Vordergrund steht. Da ein ganz nettes Beispiel. Unsere Crackpfeifen kosten 2 €. Es ist keine Seltenheit, dass mir jemand 5 € in die Hand drückt und bis dass ich an der Kasse die 3 € Wechselgeld hole, ist der Klient schon wieder weg.
Und das, wo ja eigentlich Geld für die sehr wichtig ist und sie ungern Geld verschenken, wenn sie abhängig sind.
Ganz genau.
Was macht Crack mit dem Körper außerhalb jetzt von den Sachen, die du schon aufgezählt hast? Also zum Beispiel, dass man zu wenig schläft, zu wenig isst, eben nicht auf seinen Körper achtet. Ist das irgendwie gefährlich für, ich weiß es nicht, die Leber oder wie wirkt es im Körper?
Crack wirkt sich natürlich auf den Körper aus, vor allen Dingen also. Die Begleiterscheinungen, die in sekundärer Hinsicht kommen, vom Schlafen hast du ja schon angerissen. Allerdings ist es an sich für unser komplettes Herz-Kreislauf-System eine extrem starke Belastung. Also man kann über jahrelangen Crack- oder Kokainkonsum sogenannte Mikrorisse auch im Herzmuskel kriegen. Das ist keine Akutgefahr, allerdings über viele Jahre hinweg und es ist deutlich unterschätzt. Wenn man lange stimulierende Drogen nimmt, kann man auch in eine Herzinsuffizienz oder sowas rutschen. Genauso wie es eine sehr starke Belastung sowohl für Leber als auch für die Nieren ist. Also im Akuten ist es anders wie beim Heroin, dass man nicht diese klassische Überdosis hat, bei der man mit Atemdepression umfällt, sondern die körperlichen Verfallerscheinungen von Kokain sind eher auf langfristige Sicht zu sehen.
Okay. Gibt es überhaupt eine Überdosierungsmöglichkeit? Also kann man sich zu sehr hochschießen?
Ja, also das kann sein, dass man so viel Kokain konsumiert, dass einem das Herz stehen bleibt. Dass man bis zum Herzstillstand konsumiert. Hat man vielleicht sogar auch in den Medien schon gehört, dass es etwas, wenn Promis an Kokain überdosen, dann ist es meistens so, dass die eben ihr Herz quasi durchschießen.
Auch bei Crack?
Auch bei Crack. Okay. Bei Crack noch deutlich gefährlicher als beim Kokainkonsum, der meistens doch nasal stattfindet, wo dann über die Schleimhäute in der Nase die Wirkung anders anflutet. Beim inhalativen Konsum von rauchbar gemachten Kokain, also Cracksteinen über eine Pfeife, flutet es viel schneller an und die Potenz ist deutlich stärker dann von den Konzentrationen, die wir dann im Hirn haben.
Und somit quasi auch gefährlicher für eine Überdosierung, wenn ich zu viel auf einmal nehme.
Ja, kann man ganz eindeutig so sagen.
Und wie viel kostet ein Stein?
Differiert ein wenig. Also man muss immer sagen, man braucht den Ausgangsstoff Kokain. Kokain in München differiert ein bisschen zwischen, ich sag mal, 60 bis 100 Euro das Gramm, was damit zu tun hat, dass wir eine enorme Kokainschwemme über die letzten Jahre aus Südamerika, sowohl in ganz Europa als auch in Deutschland, zu beobachten haben. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, auf der Straße gehen die Preise für einen Crackstein, also quasi eine Konsumeinheit, von 5 bis 10 €.
Also sehr, sehr billig.
Ja, das ist eine sehr günstige Droge, was dann eben auch das Potenzial von Gefahren natürlich deutlich, deutlich steigert. Denn 5 Euro bis 10 Euro ist eine machbare Menge an Geld, die man sich besorgen müsste. 100 Euro für ein Gramm normales Kokain, das dann auch nicht so potent wirkt, ist eine ganz andere, in Anführungsstrichen gesetzte Kosten- und Nutzenanalyse.
Ja, also das heißt, man kann für sehr wenig Geld sich sehr schnell, sehr weit hoch stimulieren, schießen.
Ja. Das ist mit Crack sehr gut möglich.
Und habt ihr einen Überblick darüber, wie alt die Konsumenten sind oder gibt es überhaupt den typischen Konsumenten von Crack?
Das kann man so überhaupt gar nicht pauschalisieren, denn also wir im L43 haben Kontakt zu Menschen von der jungen Adoleszenz, dann ab ein bisschen über 18 bis hin zu Leute in Mitte ihrer 60er Jahre. Und den klassischen Crack-Konsumenten gibt es aktuell in München nicht. Es zieht sich durch, dass es sehr junge Menschen sind. Es sind Menschen im mittleren Alter und es sind auch relativ alte Menschen. Also da den klassischen Crack-Konsumenten gibt es leider nicht.
Okay, das heißt quasi einfach ein Querschnitt über schon eure übliche Klientel,
ganz genau,
die Crack dazu nimmt. Mischt man Crack mit anderen Substanzen? Ist es irgendwie was, wir hatten in der letzten Sendung ja zum Beispiel Partydrogen in München. Ist Crack eine Substanz für Partys?
Jein, also es könnte natürlich auch auf Partys ob der stimulierenden Wirkung genutzt werden. Allerdings ist natürlich Crack auch sehr stigmatisiert mit Verelendung. Daher spielt es meines Erachtens im Party-Kontext wenig Rolle. In unserem Bereich des Drogennotdienstes ist es allerdings so, dass die meisten unserer KlientInnen sogenannt Polytox sind. Das bedeutet, sie konsumieren verschiedenste Substanzen, verschiedenster Wirkmechanismen. Also da kommen Stimulantia und eben Sedativa zusammen, denn man muss durch den Tag kommen, allerdings möchte auch abends geschlafen werden. Also da kann ich sagen, relativ pauschal, bei unserer Klientel ist es so, dass Crack natürlich auch mit anderen Substanzen gemischt wird. Da sprechen wir dann von intravenös konsumiertem Heroin. Wir sprechen davon von Heroinersatzstoffen wie Substituten oder eben auch missbräuchlich zu konsumierende Medikamente aus der Klasse der Schlafmedikamente wie Benzodiazepine oder gar Antiepileptika wie Gabapentin, Pregabalin, Handelsname Lyrica ist einem vielleicht schon mal untergekommen. Das sind so die ganze Litanei an Substanzen, die unsere Klientel im L43 zu sich nimmt.
Mhm. Und weißt du, wie verfügbar das ist? Also ist Crack dadurch, dass du ja sagst, es ist jetzt ungefähr 2 bis 3 Jahre in München unterwegs, kannst du sagen, wie leicht oder wie schwer verfügbar für die Klientel ist?
Es ist unfassbar verfügbar. Also es ist überhaupt gar kein Problem, innerhalb vom Münchner Hauptbahnhof ich würde salopp mal, ohne wirklich übertreiben zu wollen, sagen, innerhalb von 30 Minuten ist es kein Problem, sich Cracksteine und eine Pfeife zu organisieren.
Ist es so, dass die Münchner Polizei Crack auch auf dem Zettel hat? Kriegt ihr das mit?
Soweit wir das mitbekommen, ist natürlich der Kontrolldruck aktuell sehr hoch, vor allen Dingen ums Bahnhofsviertel und neuralgische Plätze wie das Sendlinger Tor oder der Nussbaumpark oder der alte Botanische Garten. Und ja, also ich stehe nicht so viel in Austausch mit der Polizei momentan. Allerdings hören wir da, wenn wir Kontakt haben, auch, dass es natürlich im öffentlichen Raum deutlich auffällt. Denn einen Crackstein zu rauchen ist zeitlich schneller durchzuziehen, wie sich einen Schuss Heroin vorzubereiten und den intravenös zu konsumieren. Daher fällt es im öffentlichen Raum natürlich auch für Passanten und so deutlich mehr auf, dass im öffentlichen Raum konsumiert wird.
Und kannst du sagen, wie sich jetzt seit 2, 3 Jahren dann der Crack-Konsum auf eure Arbeit ausgewirkt hat? Also wir müssten jetzt erstmal von dir erfahren, du hast ja vorhin schon drüber gesprochen, du arbeitest im L43, Drogennotdienst München L43, der ganze Titel, der 3 Bereiche hat. Du hast erzählt, es gibt einen Kontaktladen, es gibt ein Beratungsbüro und eine Notschlafstelle. Vielleicht kannst du uns deine Arbeit kurz vorstellen.
Genau, sehr gerne sogar. Ich könnte einfach mal einen theoretischen Arbeitstag ganz kurz nachzeichnen. Der funktioniert so natürlich nicht, denn wir arbeiten im Schichtdienst, also wir können nicht alle 3 Glieder an einem Tag abgleichen. Aber ein Tag im L43 beginnt für unsere Klienten, genauso wie für uns, meistens um 7.15 Uhr mit einem gemeinschaftlichen Frühstück für die Menschen, die bei uns übernachten. Das geht bis 8 Uhr und ab 8 Uhr beginnt dann die Beratungsschicht. Da ist man im Beratungsbüro oder in der Notschlafstelle und ist für alle Belange der KlientInnen da. Bedeutet Anträge ausfüllen, Faxe schicken ans Amt, Leute beim Telefonieren unterstützen, solche Geschichten. Das geht über den Tag bis zum Nachmittag. Am Nachmittag haben wir unseren Kontaktladen. Das ist quasi ein Kontaktcafé, wo man sich, egal in welchem Zustand man sich gerade befindet, zu uns kommen kann. Man kann sich da ausruhen, man kann Kaffee trinken, man kann mit uns ganz unstrukturierte Gespräche führen. Und oben drüber haben wir eben dann noch ab abends 17 Uhr, beziehungsweise Einlass ist ab 20 Uhr, unsere Notschlafstelle. Es sind dann 3 Stockwerke, wo bis zu 32 Menschen, die aktuell wohnungslos sind, von Wohnungslosigkeit betroffen sind und eben einen Abusus von illegalisierten Substanzen haben, können da bis zu 3 Monate komplett anonym, unbürokratisch, kostenlos übernachten. Und so ist, was bei uns in 24 Stunden ungefähr passiert.
Und du arbeitest in allen 3 Bereichen und hast dann auch ganz unterschiedliche Aufträge. So stelle ich mir das vor, weil du natürlich in einem Kontaktladen dafür da bist, mit denen ins Gespräch zu kommen, musst du viel Beziehungsarbeit leisten. Stimmt das?
Ganz genau. Also das unterscheidet sich in allen 3 Gliedern ziemlich sehr voneinander. Denn im Beratungsbüro bin ich natürlich eher der Berater, der schaut, was haben wir denn für Optionen. Im Kontaktladen ist es alles deutlich unstrukturierter. Da ratscht man auch sehr gerne mal einfach nur übers Wetter, übers Fußball. Man erzählt sich Anekdötchen von früher. Man schaut einfach, wie man mit den Klientinnen in Beziehung treten kann. Und da sind wir jetzt, Krümer, den Bogen zurück zum Crack machen. Das erschwert leider der Konsum von so extrem stimulierenden Drogen sehr unsere Arbeit. Denn die Leute sind eben sehr agitiert, sie sind schwer greifbar. In vielen Fällen leider Gottes auch über den hohen Konsum schwer psychotisch, wo man Menschen schon gar nicht mehr erreichen kann, wo man leider mittlerweile auch sehr häufig einen Bereitschaftsarzt mit dazu ziehen müssen, die dann eben eine Einweisung erwirken können, weil Leute zum Teil extrem eigen- oder gar fremdgefährdend sind in ihren psychotischen Zuständen.
Das klingt ja ganz schön krass. Kannst du das ein bisschen genauer erzählen? Was heißt psychotischer Zustand? Das heißt, der nimmt nicht mehr wahr, wer er ist, genau, und wo er ist?
Das kann sich in verschiedenen Fällen darstellen. Oftmals ist es so, dass die Menschen tatsächlich weder räumlich noch zeitlich orientiert sind. Es passieren sogar so Geschichten, dass unsere Klienten denken, dass wir verkleidete Polizisten wären. Also es ist wirklich eine enorme Belastung für die Psyche, wenn man so viel stimulierende Drogen nimmt, plus eben der Schlafentzug. Da kommen dann wirklich halluzinogene Zustände zustande, die unsere Klienten leider als Realität wahrnehmen, aber es ist nur deren wahrgenommene Realität. Und wir versuchen dann über Gespräche zum Intervenieren, landen da aber oftmals dann einfach auch an unseren Grenzen, wo wir dann externe Hilfe dazu holen müssen, entweder seitens Ärzten oder wenn es sehr aggressiv wird. Wir haben mittlerweile auch einen Wachdienst bei uns in der Arbeit, aber auch der kommt an seine Grenzen, sodass wir auch die Polizei hin und wieder rufen müssen, die dann leider körperlich interveniert.
Das heißt, du bist in deinem Arbeitsalltag oft, stehst du aggressiven Klienten gegenüber, die euch vielleicht sogar bedrohen?
Ja, das ist, kommt auch vor natürlich, dass KlientInnen sehr aggressiv werden oder uns bedrohen. Allerdings muss ich auch sagen, ich fühle mich mit meiner Arbeit trotzdem sicher und es wird auch sehr viel für uns da dort getan. Also wir haben, wie gesagt, wir haben einen Wachdienst bei uns, wir haben ein Pager-System, das mich an jeder Stelle in unserem Gebäude ortet, wo ich die Kollegen immer zur Hilfe rufen kann. Und wir haben auch bei der Polizei einen speziell aufgeschalteten Notfallknopf, der an verschiedenen neuralgischen Stellen in der Einrichtung ist. Also es wird schon sehr gut auf uns geschaut und unsere Klientinnen kennen uns eigentlich. Also da wollen uns die allerwenigsten was Böses. Also eigentlich will uns niemand was Böses. Aber es kann natürlich auch sein, dass jemand wirklich in einer so psychischen Ausnahmesituation ist, dass er sich selber aus dieser Situation nicht mehr retten kann, außer irgendwie aggressiv zu werden. Und damit müssen wir leider Gottes umgehen.
Das klingt ganz schön krass, Andi. Jetzt hast du mir im Vorfeld erzählt, jetzt will ich nochmal zurück auf den Kontaktladen kommen, dass ein Auftrag im Kontaktladen auch der Spritzentausch ist. Was genau ist es?
Genau, wir haben, das ist ein Glied unserer Arbeit, in dem wir beschreiben, dass wir Safer Use, also den sichereren Gebrauch von Drogen, unterstützen. Es sind 2 Schlagwörter. Das eine ist Safer Use, das zweite nennt sich Harm Reduction. Und es bedeutet so viel, dass ein Klient, der intravenös Drogen konsumiert, also Drogen spritzt, seine benutzten Utensilien zu uns bringen kann, die in ein geschlossenes, sicheres System abwirft und dann von uns zurück steriles Spritzbesteck bekommt, plus einen kleinen Extrawert. Denn, da hole ich ein bisschen weiter aus, um Heroin konsumieren zu können, braucht man A, die Substanz an sich, man braucht eine Spritze, man braucht eine Nadel, man braucht steriles Wasser, man braucht einen Filter, um etwaige Streckstoffe zu filtern und man braucht ein Pülverchen, das nennt sich Ascorbinsäure, das ist einfach reines Vitamin C und damit kocht man sich dann Heroin auf. Wenn man jetzt zu uns in die Einrichtung kommt und eine Spritze mit einer Nadel wegwirft, damit die nicht im öffentlichen Raum rumliegt, kriegt man von uns alles, was ich daneben noch aufgezählt habe, also ein Alkoholtupfer, ein Wasser, ein Päckchen Ascorbin, von uns geschenkt. Ist quasi die Motivation für die Leute, dass man zu uns kommt und die Spritzen wegwirft und bei uns sich neue Sachen holt. Mittlerweile ist es so, dass der Andrang bei uns enorm ist. Also als kleiner Gradmesser, wir geben über 100.000 Spritzen im Jahr aus. und eben um unsere Arbeit im Bereich von Safer Use und Harm Reduction richtig gut machen zu können, ist es auch so, dass man bei uns für die Spritzensets, für das erste Spritzenset am Tag, braucht man nicht mal Geld. Man kann sich ein Set am Tag kostenlos holen. Für alle weiteren muss man 25 Cent aufwenden, nicht 2 Euro wie bei den Crackpfeifen, sondern eben nur 25 Cent. Und dieses einmal geschenkte Set kann man rein theoretisch unendlich lange bei uns tauschen. Ist der Hintergrund, dass wir eben sagen, dass Leute auf gar keinen Fall Sachen draußen wegwerfen. Oder zweiter Punkt, dass nicht sogenanntes Needle Sharing betrieben wird, also dass die Leute immer für jeden Schuss sich ihr eigenes Besteck benutzen. Denn damit kann man dann Infektionskrankheiten, Stichwörter HIV, Hepatitis am allerbesten einbremsen. Was auch messbar ist, dass seitdem wir in Bayern auch Spritzentausch und Spritzenkauf anbieten, die Infektionsraten in der Drogenklientel seit Jahren rückläufig sind.
Das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Das klingt sehr sinnvoll, wie ihr das gestaltet. Und dann hast du mir im Vorfeld auch noch erzählt, quasi im Nachtdienst seid ihr immer zu zweit und die wohnungslosen Menschen können bei euch ungefähr 3 Monate schlafen. Nutzen die denn die Zeit auch aus? Also bleiben die gerne 3 Monate oder ist es so, dass man auch mal nur 2 Nächte bei euch bleibt?
Das kann ich so pauschal gar nicht beantworten, weil wir arbeiten ja mit Menschen und das sind alles Individuen. Und es gibt sowohl den Fall, den du beschrieben hast, der 3 Monate bei uns ist, dann für ein paar Wochen nicht mehr da ist, dann wieder für 3 Monate kommt und dann wieder ein bisschen weg ist und dann wieder 3 Monate kommt. Das ist so ein Klassiker. Wir haben allerdings tatsächlich auch Leute, die wirklich nur auf einen Notfall, die in München mal gestrandet sind, eigentlich noch eine Wohnung in, ich erfinde jetzt was, in Rosenheim haben, allerdings fährt der letzte Zug wieder mal nicht wegen einem Bahnstreik, die einfach nur für eine Notnacht bei uns übernachten wollen. Oder wir haben Leute, die einen Anschlusstermin haben, die zum Beispiel sagen, sie haben jetzt dann ihren Entgiftungstermin in München in 3 Wochen. Allerdings sind sie von wo ganz anders her. Sie brauchen jetzt nur zum Überbrücken irgendwas. Bei Freunden funktioniert es nicht. Die sind dann für 1-2 Wochen bei uns. Also das unterscheidet sich eigentlich.
Also ganz, ganz bunt, wie die Menschen halt so sind.
Genau, bei uns ist alles sehr bunt. Also da
schlafen sie auch bei euch. Und ihr seid da flexibel mit eurem Angebot und könnt Menschen einen Schlafplatz anbieten, je nach Lebenssituation.
Ganz genau. Und da haben wir wirklich das bunteste Publikum aller Zeiten. Also sowohl von Geschlechtern, von Nationalitäten her. Also wir können auf alles reagieren. Wir haben auch wirklich in unserer Notschlafstelle, es ist eine Notschlafstelle. Oftmals kommen Leute, die mehr als einen blauen Müllsack mit bisschen Klamotten nichts mehr haben. Und auch da können wir in der Notschlafstelle reagieren, denn wir haben eine Kleiderspende bei uns. Ich kann Klamotten ausgeben. Wir haben Hygieneprodukte, die wir verschenken. Also wir reagieren nicht nur auf die Problemlage des, wo kann ich heute Nacht schlafen, sondern was gehört denn da auch alles mit dazu?
Und ein Frühstück gibt es dazu, hast du mir erzählt.
Ganz genau. Das Frühstück gibt es dann unter der Woche von 7:15 und am Wochenende sogar von 8:15 bis 9, damit man eine Stunde länger schlafen kann.
So wie sich das anhört, macht ihr ja einen sehr wichtigen Beitrag für die Stadt München, die aber ja die meisten Menschen gar nicht mitkriegen. Ihr seid, wie hast du erzählt, am Hauptbahnhof, in einem Hinterhof und ihr sorgt dafür, dass es Menschen, die gesellschaftlich ja schon stigmatisiert sind und oftmals eben von Obdachlosigkeit bedroht sind, denen es psychisch oder auch physisch oft schlecht geht, ja bei euch Unterstützung erfahren. Erfahrt ihr denn Unterstützung für eure Arbeit?
Schwierig. Also wirklich wahrgenommen zu werden, ist aktuell ein großes Thema bei uns, denn viele wissen A nicht, dass wir existieren mit unserer Einrichtung und es ist auch in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so präsent, dass München auch ein deutlich größeres Drogenproblem hat, das nicht nur zur Wiesn mit dazugehört. Denn also auch wenn ich mich im Privaten unterhalte, vielen Leuten ist es nicht bewusst, dass München nicht so sauber ist, wie man sich das vielleicht gerne wie man sich vielleicht einbilden würde. Und so die richtige Wahrnehmung für uns und unsere Arbeit kommt nur partiell mal durch, muss ich sagen. Wenn man in runden Tischen mit der Stadt sitzt, kann man da was erfahren. Allerdings so, dass wirklich ein Bewusstsein da ist, dass in München einen Drogennotdienst gibt und dass München tatsächlich mit illegalisierten Substanzen ein Problem hat, das erfahre ich jetzt auch nach vielen Jahren in der Suchthilfe so direkt nicht.
Hattet ihr schon mal politisches Interesse, die sich bei euch informiert haben, wie ihr das macht? Oder habt ihr aus der Politik eine Wertschätzung erfahren?
Auch da wieder ein ganz klares Jein dazu. Kann beides passieren. Also wir sitzen zum Teil in verschiedenen runden Tischen, wo auch Politiker sitzen, in denen man austauschen kann. Zum Teil kommen einzelne Parteien oder Abgeordnete auf uns zu, die gerne die Einrichtung besuchen wollen würden und in Austausch mit uns gehen. Und wir versuchen natürlich, dass wir selbst politisch aktiv sind, wie möglich, vor allen Dingen im Hinblick auf ein großes Anliegen unserer Arbeit, das Stichwort Konsumräume in Bayern. Da versuchen wir jedes Jahr, vor allen Dingen auf dem internationalen Drogentoten-Gedenktag, der immer am 21. Juli gefeiert wird, dass wir da mit Forderungen an die Politik herantreten. Es sind allerdings sehr dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen.
Andi, was bräuchte es denn aus eurer Sicht noch für Veränderungen, um die Klientel, die ihr unterstützt, noch mit anderen Angeboten oder mit weiteren Angeboten besser unterstützen zu können?
Da würde mir schon ein paar Sachen einfallen, die man machen könnte. Zum einen, wenn wir zu unseren Nachbarn in die Schweiz schauen, die forschen schon sehr viel im Bereich der Substitution, was Crack angeht. Da steckt Deutschland noch komplett in den Kinderschuhen. Da sind wenig Gelder da, da ist wenig Förderung da. Und ich war jetzt erst auf dem Fachkongress, wo eben Schweizer Kollegen das vorgestellt haben. Und da geht man in eine Richtung, dass man starke ADHS-Medikamente, also im Endeffekt Amphetamine, die ja auch ein Stimulanz sind, Menschen, die Crack konsumieren, hochdosiert verschreibt. Also da gibt es noch keine Forschung dazu. Das müsste auch mal vorangetrieben werden, dass man nicht nur Heroinabhängige substituiert, sondern auch Leute, die starke Stimulantia wie eben Crack konsumieren. Dass man da ein Substitutionsprogramm hätte, wäre ein Punkt.
Darf ich ganz kurz fragen, Andi? Das heißt, du plädierst dafür, dass man mehr forscht, ob man mit einer medikamentösen Begleitung den Konsum, den schädlichen Konsum der Klientel verringern könnte.
Ganz genau. Das ist ja der theoretische Überbau von Substitution. Und das ist ein Modus, der bei Heroinabhängigen oder Heroinabusers schon seit vielen Jahren wissenschaftlich nachgewiesen Erfolg verspricht bzw. Erfolg bringt. Allerdings hat man es bei Crack oder Stimulantia nie überhaupt in Betracht gezogen, dass man das substituieren könnte, weil es ja ein anderes Wirkprofil ist. Die Drogen wirken kürzer wie die Sedativa, aber da braucht es eben Forschung und das machen die Schweizer und da könnte Deutschland vielleicht auch im Hinblick auf gesundheitspolitische Themen ein klein wenig mehr Geld in die Hand nehmen, meiner Meinung nach. Zweites großes Stichpunkt wäre, dass man flächendeckend in Deutschland einfach Drug-Checking etabliert. Bedeutet, dass Klientinnen ihre Stoffe auf Verunreinigungen überprüfen lassen können. Denn auch das Kokain in München ist mittlerweile mit Badesalzen, wenn man es die so nennt, also synthetische Katinone, auch bekannt als neue psychoaktive Substanzen, verstreckt. Was das bedeutet, wenn man verstrecktes Kokain zu Cracksteinen aufkocht, das kann einem aktuell auch noch überhaupt niemand sagen. Ob da überhaupt noch Cracksteine entstehen, ob da Verunreinigungen entstehen, die auf den Körper Auswirkungen haben, die noch gar keiner weiß, das weiß niemand. Von dem her wäre Drug-Checking ein ganz großes Ding. Und natürlich, ich möchte die Situation auch noch nutzen, denn Konsumräume wären in Bayern einfach eine Maßnahme, die sowohl bei intravenös Konsumierenden, also bei Heroinabhängigen, als auch bei inhalativ Konsumierenden einfach Erfolg versprechen. Wir sehen es in Bundesländern, wo Konsumräume etabliert sind, die mittlerweile alle auch Plätze für inhalativen Konsum etabliert haben, also in Frankfurt oder in Dortmund. Und die berichten alle von Erfolg. Das wäre etwas, wenn wir sowas in Bayern auch machen könnten, glaube ich, würde ich nochmal mit unserer Arbeit ein deutliches Gros an Klienten erreichen können und unter Umständen helfen können.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Andi. Dann sage ich vielen Dank, dass du da warst und dass du uns bei dem Thema Crack sehr viele interessante Inhalte erzählen konntest, uns überhaupt näher gebracht hast, was es denn ist, wie man es konsumiert und was für Begleiterscheinungen der Konsum nach sich zieht. Und toi 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 für eure Arbeit. Ihr macht echt eine wichtige Arbeit und wir sagen vielen Dank dafür, auch wenn es viele andere Menschen gar nicht wahrnehmen.
Vielen, vielen Dank auch für die Einladung und ich bedanke mich für das nette Interview.
Heute haben wir viele interessante Sachen und neue Informationen zum Thema Crack gehört. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Interviewpartnern und beim Team vom Radio LoRa.
Solltet ihr selber Hilfe oder Fragen oder Beratung benötigen, wendet euch gern an die fragnach@prop-ev.de E-Mail-Adresse. Habt ihr Kritik oder Lob zu unserer Sendung, wendet euch auch gern an uns und zwar unter verdichtet@prop-ev.de. Außerdem findet ihr all unsere Infos auf unseren Social-Media-Kanälen und auf unserer Homepage.
Verdichtet.